Schön, bei euch heute Morgen sein zu können. Danke, Gerd, für diese gut liebende Worte. Ich erinnere mich, wir saßen zusammen im Büro, kam wieder hoch und hat erzählt, was er evangelistisch vorhat, was er macht. Du warst für mich unheimlich inspirierend. Das war sehr, sehr wohltuend. Vielen Dank auch für das Worship-Team. Der, wo jetzt ein Cajon gespielt hat, wahnsinnig, was man aus dem Cajon rausholen kann. Phil Collins mit seinem Mega-Schlagzeug ist ja fast so gut wie du. Also wenn ich das sehe, dann bekomme ich Mut zu merken, was kann Gott mit ein paar Brettern meines Lebens machen. Roland, der hat mich gefragt, ob ich kurz Eulen nach Athen trage, euch etwas von PMA sage. Ich möchte es in ein paar Minuten machen und dann werden wir uns das Thema Heilung beschäftigen. Pacific Mission Aviation, ich hoffe, dass es geht irgendwie, wenn ich hier weiter drücke. Ja, müsste eigentlich gehen, gell? Ah, es ist gegangen, ja, wunderbar. Genau, 500.000 Menschen leben auf der anderen Erde. Das hat Magallan 1520 das Stille Meer genannt. Pazifik, auf Spanisch dann. Wusste nicht, dass da 20 Taifun im Jahr drüber gehen. Jetzt läuft es weiter, automatisch weiter, gell? Irgendwie ist es ganz weit gesprungen. Kann das sein? Gut, und dort arbeitet PMA seit über 50 Jahren. Machst du mal weiter von vorne, das geht hier gar nicht. Hier in Mikronesien ist der Bereich, wo wir unsere Aufgabe sehen, mikro, klein, 1000, 2000 kleine Inseln und in den Philippinen im roten Bereich, wo wir ganz viele Gemeindegründungsarbeiten haben. Bitte weiter. Und das ist eigentlich ein Gebiet, wo man sagt, das ist das Paradies. Gibt es das denn noch? Weiter die nächste. Die Leute leben wirklich wahnsinnig schön, Taucherparadies. Warum lässt man die Leute nicht in Ruhe? Weiter. Im Zweiten Weltkrieg hat Japan viele dieser Inseln erobert, die Leute auch unterjocht. Und man sieht hier im Zweiten Weltkrieg, wie dann auch eine Rückeroberung war von Seiten der Amerikaner. Und hier ist ein Bild oben rechts, das ist in Guam, die Asan Beach, wo die Amerikaner 2 Monate lang eine ganz kleine Insel bombardiert haben. 17.000 Japaner sind gestorben, 7.500 Amerikaner wegen einer kleinen Insel, die ja heute wieder im Fokus der Weltgeschichte ist, Guam. Warum sind wir dort? Weil die Menschen früher mal christianisiert, nichts mehr vom Glauben wissen. Und unser Ziel ist, ihnen Jesus groß zu machen. Darum ist vor 60, 70 Jahren, geht weiter, ein Limzeller Missionar ausgereist und hat eine Arbeit gemacht. Du kannst gerne weitergehen. Und hat nach 20 Jahren gemerkt, es sind so viele Inseln, die nicht erreicht sind. Ich möchte gerne diese Inseln erreichen. Und hat dann angefangen, mit einem Flugdienst zu arbeiten. Hat durch Sponsoring ein kleines Flugzeug bekommen, ist dann nach Deutschland gekommen und der Vorstand in Liebenzell hat gesagt, es ist zu gefährlich. Es ist nicht unser Thema, wir sind immer mit dem Boot gefahren, du fährst weiterhin mit dem Boot. So ist die PMA entstanden und seit 50 Jahren ist PMA für viele Inseln die einzigste Hoffnung, die Verbindung. Unsere Teams sind vor allem internationale Teams, viele einheimische Mitarbeiter, ungefähr 40 Einheimische, so ungefähr 10 deutsche, westliche, amerikanische. Hier ist das Team zum Beispiel, wo Simon arbeitet in Jap zusammen mit dem Piloten Aimos von Amerika und so sehen auf vielen Inseln unsere kleinen Teams aus. Was machen wir? Was ist so unser Dienst? Ihr wisst es schon, aber nur mal kurz, vor allem Rettungsflüge. Wenn irgendwelche Krankheiten sind, dann sind wir die einzigste Hoffnung, Leute ins Krankenhaus zu fliegen. Und wir machen das natürlich kostenlos für diese Leute dort. Es war schon länger her, ist einer mal auf eine Insel gefahren, da war ein Mann, der hat so gestunken, weil er einen inneren Darmdurchbruch hatte, dass die Familie ihn auf eine Außeninsel, auf ein Atoll geschickt haben und gesagt, wir halten es nicht mehr aus, geh dorthin und stirb. Da ist er mit dem Kanu rübergefahren. Als unser Pilot da reingelandet ist, hat er gesagt, was ist los? Ja, einer ist am Sterben, holt ihn rüber und hat ihn rübergeholt und hat gesagt, ja, das ist unaushaltbar, nur 10 Meter Entfernung, du wirst schlecht. Dann ist er zurückgeflogen auf die Hauptinsel, hat eine Atemmaske geholt, ist wieder zurückgeflogen, hat ihn eingepackt und hat gesagt, sogar im Flug, bin fast ein paar Mal ohnmächtig geworden, konnten ihn ins Krankenhaus bringen, notoperieren und er wäre eigentlich schon tot gewesen, ihn retten. Und er kam zum Glauben, er sagt, meine eigene Familie hat mich zum Sterben weggeschickt. Wer seid ihr, dass du mich rettest und mir neues Leben schenkst. Und so hat er neues Leben Jesus gefunden. Das ist unser Ziel. Dann fliegen wir natürlich Kontrollflüge. Ein Gebiet so groß wie Deutschland, ein Boot, wo illegale Fischer, die einfach auch Landschaft zerstören, zum Teil kommen Chinesen in der Nacht und hauen die ganzen Palmen von der Insel ab, nur um die Kokosnüsse zu stellen. Und da werden wir abends so gefragt, flieg mal wieder Kontrollflüge. Hier, Mission und Kontrollflüge geht doch gar nicht. Vor kurzem war Simon, glaube ich, auch mit unterwegs, haben wir 20 philippinische Fischer entdeckt. Und diese Fischer wurden angezeigt, kamen dann ins Gefängnis in Palau. Und nach kurzem waren sie dankbar und haben gesagt, danke, dass ihr uns entdeckt habt, verraten habt und dass wir jetzt im Gefängnis sitzen. Ja, warum denn? Wir haben dort eine Gemeinde mit Filipinos. Und die sind ins Gefängnis gegangen, haben von Jesus erzählt, 20 von diesen Fischern, 18 von diesen 20 Fischern sind zum Glauben gekommen. Zwei nicht, die waren nämlich schon gläubig. Dann fliegen wir Linie, hier seht ihr Simon, regelmäßig, für die meisten Inseln sind wir die einzigste Verbindung, Hoffnung, und man macht kleine Gefälligkeiten und so bauen wir Vertrauen auf und dann kommt es zum Durchbruch, denn unser Anliegen ist Evangelisation. Ich war auf einer kleinen Insel, einer Außeninsel, da habt ihr heute mitgekommen, der deutsche Leiter ist da, also nicht Vorstandsvorsitzender, ich bin der Geschäftsführer, ich will gern mit ihm reden. Und dann bin ich hingefahren und er hat mir dann vieles erzählt, eine Stunde lang zugetextet und hat gesagt, Matthias, niemand darf auf unsere Insel kommen. Wenn er mit euch kommt, dann ist er eingeladen. Aber irgendwelche Gruppierungen, die wollen alle uns nur missbrauchen, die wollen nur irgendwas von uns. Ihr habt uneigennützig einfach einen Dienst gemacht und jetzt erleben wir dort ganz große Durchbrüche. Über 30 Teenager haben sich taufen lassen. Hier seht ihr Simon mit Sicherheitsschuhen in der Wartung. Er ist ja Leiter der Wartungsarbeit. Es war schön, mit ihm eine Woche im Hangar zu schrauben. Es ist wichtig natürlich, dass die Flugzeuge gut sicher gewartet sind. Es ist nicht immer so gewesen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Yars, einen Missionsflugdienst von den Wycliffes, den Bibelübersetzern. Ihnen ist vor 20 Jahren das passiert, uns nur einmal, dass ein Flugzeug auf dem Kopf gelandet ist, dass ein Mechaniker nicht aufmerksam war. Und dann hat er den Benzinschrauch nicht richtig angezogen und die damals waren sehr stolz, haben gesagt, wir sind die besten Linguisten, die einzigsten, die Sprachen erforschen, die einzigen, die Kultur erhalten, wir haben die besten Ärzte, die besten Mechaniker. Und sie haben gesagt, wir tun unser Bestes und Gott tut den Rest. Und dann waren sie unterwegs mit 7 Leuten im Flugzeug und das Flugzeug explodiert in der Luft, alle gestorben. Und das war ihr Pfingsterlebnis. Sagen, wir brauchen Gott. Gott macht alles und wir liefern den Rest dazu. Vielleicht die paar Holzteile, mit denen Gott sein Werk tun kann. Wir sind dankbar, dass wir eigentlich keine großen Unfälle erlebt haben. Vor kurzem haben wir einen Hangar angefangen zu bauen, ein Millionenprojekt. Jetzt steht das Gerippe. Wer Interesse hat, die nächsten Monate, wir suchen Schlosser, Fliesenleger, Elektriker, der kann gerne mal rausgehen auf eine Urlaubsinsel Palau, wo wir diesen großen Hangar aufgebaut haben. Sehr interessante Geschichte. Ich war dann unterwegs, Manila, Megastadt, 20 Millionen Einwohner im Großraum Manila, kommt man kaum durch mit dem Auto. Und dann hat unser Missionsleiter gesagt, Matthias, willst du mal unser Büro sehen? Und dann sind wir zum Hintereingang des internationalen Flughafens, über den Flughafen, über die Airpiste gelaufen und plötzlich sehe ich dort ein Hangar Pacific Mission Aviation. Vor 10 Jahren hat man dann mit dem Flugdienst aufgehört, aber unser Büro ist noch drin und wir werden nächstes Jahr wieder anfangen, in den Philippinen zu fliegen. Weil es gibt so viele Taifune, so viel Leid und sie brauchen uns gerade auch im Wiederaufbau und auch in der Gemeindegründungsarbeit, die wir vor Ort haben. Wir sind zwar in Großstädten, aber unser Herz ist weit draußen. Draußen bei den kleinen Inseln, die kaum Möglichkeit haben, von Jesus zu hören, wenig Chancen. So sind wir dabei, überlegen, wie können wir euch helfen, in eurer Insel, wenn es vom Weltkrieg noch keine Landebahn gibt, vielleicht nochmal eine Landebahn zu bauen. Hier ist Kayangal State, ganz im Norden von Palau. Wir sind noch im Gespräch, ob vielleicht der Häuptling sagt, ja, wir wollen mit euch einen Flugdienst aufbauen. Dann müssen die selber natürlich Land roden, die Flugpiste bauen mit uns. Zum Teil kaufen wir selber Land. Natürlich arbeiten dann wir auch mit Radio, Druckerei. Für die ganzen Micronesian States sind wir eigentlich die Druckerei, die TÜV-Plaketten alles drucken. Nob ist gerade unterwegs mit unserer Sea Haven. Das ist ein medizinisches Schiff, ist gerade in den Shook Islands unterwegs, weil der Staat gesagt hat, unsere 2 staatlichen Schiffe sind kaputt. Kannst du nicht bitte Material, Sendemasten rausfliegen? Das hat er gemacht. und natürlich evangelisiert er nebenbei. Wir machen dann Operationen. Hier sieht man, das Schiff ist eigentlich so ein medizinisches Schiff, weil die Leute dort, die kauen die Betelnuss und schon sehr jung haben sie Zähne, wie man hier sieht. Dann machen sie Operationen. Unser Augenarzt ist oft mit dabei. Und wenn er dann ganz komplizierte Augenschnitte machen muss und so in den Lagunen wackelt das Boot, das ist ja eine kleine Nussschale, dann sagt er per Funk zu unserem Direktor, du, ich muss jetzt in 5 Minuten einen Schnitt machen. Und dann bereitet er sich vor, lässt die Maschinen anmachen. Und dann sagt er, jetzt bin ich bereit, einen Schnitt zu machen. Er sitzt dann unten im Operationsraum und dann macht er den Motor an. Das Boot fährt los mit voller Kraft. Es steht, liegt ganz still im Wasser für ein paar Minuten. Da macht er seine Schnitte und er sagt, der Schnitt ist vorbei und dann wackelt es weiter und er operiert weiter. Also wer Arzt ist, Zahnarzt, Augenarzt, Mediziner und hat Lust auf ein spannendes Abenteuer, herzliche Einladung zur Mitarbeit. Wir haben vor 4 Jahren einen philippinischen Fischer, ganz einfache Leute, so wie diese Box, hat gesagt, ich kann euch ein Boot bauen. Und so hat er selber einen Auslegerkanon gebaut, das wir nach unserem ersten Flugzeug benannt haben. Und regelmäßig, einmal im Monat, holen wir unsere Fischer zusammen. Die haben nie Bibelschule besucht, sind aber Gemeindegründer, effektiv, weil sie Jesus Raum geben in ihrem Leben. Und dann gehen sie hin in ganz neue, unerreichte Dörfer. Entlang der Küste bin ich mit ihnen gefahren und haben sie gesagt, da ist ein Dorf mit 500 Einwohnern, dort mit 2000. Noch nie die Chance gehabt, von Jesus zu hören. Wir kriegen von Malina eine tolle Bibelschule, kein Bibelschüler, der bereit ist, so einfach auf der Insel zu leben. Also schulen wir die Einheimischen. Hier oben rechts neben mir sieht man einen jungen Pastor Cäsar, 20 Jahre, 4 Kinder, mit eigener Hand hat er das Gemeindehaus gebaut, sein eigenes Haus gebaut. Und als ich dort war, hat er dehydriert, Herzstillstand 2-3 Mal. Wir mussten wiederbeleben und er wurde uns bewusst, wie wichtig es ist, anzufangen, auch für sie einen Flugdienst bereitzustellen in den Inseln von den Philippinen. Dann bauen wir Gemeinde auf, Gemeindegründung, Gemeindeaufbau. Hier in Pohnpei, eine Hauptinsel, da haben wir ein Studio, wo ungefähr 500 Leute reinpassen. Das ist das Hauptveranstaltungsraum der ganzen Insel, damals von Berlin mitfinanziert. Es gibt ein Waisenhaus, Dorfapotheken bauen wir auf und wir haben gemerkt, die Inseln, kleine Inseln, brauchen spezielle Behandlungsmethoden. Die Leute, die Fäkalien laufen ins Grundwasser und das Grundwasser ist immer verseuchter. So merken wir, Brunnenbau allein reicht nicht, wir müssen auch Kläranlagen aufbauen. Und das ist das Thema, wo wir dabei sind. Vor kurzem sind einige Taifune ja in Indonesien, auch bei uns, über unsere Inseln gegangen. Manche Gemeindehäuser wurden abgerissen. Den Pastor Cäsar, wo ich Ihnen das Bild gezeigt habe, er saß mit seinen Kindern in seiner Hütte und der Sturm hat die ganze Wände weggerissen. Er ist schnell zum Nachbar gerannt, der ein Steinhaus hatte und ist safe. Aber wir brauchen auch dort immer wieder Bewahrung und so sind wir immer wieder unterwegs, Schliefermaterial, um Aufbauhilfe zu leisten. Meine Arbeit ist hier, ich bin der Leiter, Geschäftsführer von Deutschland, ganz kleine Sache, aber wir suchen Leute, die mitarbeiten, Leute, die gern geben, bereiten Container vor, sind unterwegs auf Konferenzen. So einfach mal einen kurzen Einblick, was ist PMI? Simon, geht es gut? Er sagt euch liebe Grüße und es gibt so ganz geheime Informationen, aber da müsst ihr über den Missionsrat mal an diese Informationen rankommen, die es von Simon gibt. Das Thema, das wir ja heute haben, ist Heilung. Heilung von blockierenden Gefühlen. Ich möchte einfach ein paar Gedanken euch weitergeben in diesem Rahmen. Ich wusste jetzt nicht, wo ihr seid, wie weit in Matthäus 8 und 9. Und dann habe ich gesagt, ich nehme etwas, was vielleicht nicht in der Reihe ist, aber gehe mit euch durch das Thema Heilung von blockierenden Schuldgefühlen. Ich selber bin groß geworden hier im Stuttgarter Raum Eidlingen, Pietismus. Und da hat man immer wieder das Gefühl, ich bin unzulänglich. Irgendwo klemmt es bei dir. Bist du wirklich geliebt, gesehen von Gott, vergeben? Und dann kann es zu richtig blockierenden Schuldgefühlen kommen. Einer, der das erforscht hat, wie sowas entstehen kann, ist der bekannte Arzt, Philosoph, Russe Ivan Pavlov. Alle, die Medizin studieren oder Psychologie, die kennen es. Er hat etwas von diesen Konditionierungen im Leben der Menschen erforscht. Hat es mit dem Hund gemacht. Man sieht oben links, er sagt, ein natürlicher Reiz fordert eine natürliche Kondition, dass der Hund sabbert, wenn er Essen sieht oder das riecht. Dann hat er gesagt, jetzt läute ich mal die Glocke und wenn er die Glocke läutet, sabbert der Hund nicht. Warum nicht? Weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Logisch, können wir noch mit. Und dann hat er gesagt, jetzt versuche ich was. Ich verbinde das Fressen und immer wenn er was bekommt, dann läute ich mit der Glocke. Und hat er angefangen, den Hund zu konditionieren. Und nach ein paar Wochen ist es geglückt. Er hat nur noch mit der Glocke geläutet und der Hund hat gesabbert. Eine Sache, die nichts mit dem anderen zu tun hat, hat er dadurch bewirkt, dass er diesen Hund konditioniert hat. Er nennt es dann Reflexe und konditionierte Reaktionen oder konditionierte Reflexe. Heilung von Schuldgefühlen, geistlich zu wachsen, bedeutet, ich erkenne, wo habe ich irgendwelche Konditionierungen in meinem Leben und wo sind sie nicht förderlich, wo möchte Gott an meinem Leben arbeiten und diese verändern, dort Heilung bringen. Es gibt ganz natürliche Reflexe, zum Beispiel, wenn man nicht so stark pigmentiert ist wie manche Flüchtlinge bei uns, wenn man dann nicht so ganz ehrlich war, dann wird man rot. Natürlich Reflexe. Es gibt Reflexe, die man vielleicht so aneignet. Ich weiß noch, als ich als Kind heimkam mit schlechten Noten und da war immer eine Tür, die gequietscht hat. Und immer, wenn ich kam, ging diese Tür auf und meine Eltern waren stinksauer mit mir. Heute ist es ja nicht mehr so, man kann mit schlechten Noten heimkommen. Da ist eine Welt zusammengebrochen. Und egal, wann diese Tür gequietscht hat, da ist es in mir durchzuckt. Ja? Da waren konditionierte Reflexe durch diese dumme Tür da. Das ist nicht sehr förderlich in der Kindheit, aber es ist nicht dramatisch. Es gibt natürlich Reflexe, die manche haben. Sie kommen in Stress und dann greifen sie vielleicht zu viel zur Flasche. Das sind ungute Reflexe. Und da ist gut zu merken, wo sind Konditionierungen in meinem Leben, die mir nicht gut tun, wo möchte Gott dran arbeiten. Frag mal meine Frau über manche meine Konditionierungen. Ich bin zum Beispiel ganz schlecht, in Absprache mit ihr zu halten. Dann ist es so, dass ich jetzt sagen kann, du weißt du noch, in 3 Stunden, da kommen 20 Leute zum Mittagessen. Erinnerst du dich dran? Das sagt sie, Matthias, hast du nur mit mir abgesprochen. Und ich habe irgendwie so eine Konditionierung von früher, ich bin so ein Eigenbrötel in manchen Dingen, rät Dinge nicht klar ab und dann macht sie trotzdem noch das Essen, aber es ist nicht gut. Deshalb ist die Frage, wo sind bei uns Konditionierungen, die uns einengen und in eine Jacke, in Käfige einsperren, wo Gott uns nicht haben kann, wo uns hindern, in dieser Freiheit für Jesus zu leben, die er uns geben möchte. Gott, machst du ein bisschen Wasser, bitte. Ein Beispiel, das ich euch aus der Missionsgeschichte erzählen will, das ist ein Mann, der mich sehr geprägt hat, das ist George Ferber. George Ferber, er hat OM gegründet und hat sein erster Einsatz nach Europa war Holland. Er kam nach Holland und war dann in Amsterdam evangelisieren. Er hatte Zeitschriften dabei, hat die kräftig verteilt und ist dann auch so durch das Rotlichtviertel gegangen. Vielen Dank, Gott. Und als er dann so unterwegs war, im Rotlichtviertel, sieht er, ist meine Stimme weg. Passiert mir eigentlich nie. Und ich habe mich heute Morgen nicht angeschrien, gell? Sieht er sich plötzlich in so einem Striptease-Club drin. Und plötzlich wird es ihm bewusst, was mache ich denn? Er rennt hinaus, schreibt in seinem Buch, das er vor kurzem veröffentlicht hat, Gnade gewinnt. Und rennt hinaus in eine Telefonkabine, die es damals noch gibt, und nimmt den Hörer und sagt, ich musste einfach mit Gott reden. Und er kam in Ruhe und hat gesagt, ja, Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben, dir ist vergeben, George. Als junger Amerikaner, Student, vielleicht 22, 23 Jahre alt. Und dann sagt er, nach einer Zeit ging er aus der Kabine heraus und denke, Gott hat mir vergeben. Und dann geht er hinaus und der Feind geht ihm hinterher und sagt, George, was für ein Dreckschwein bist du? Schau dich an, was willst du hier machen? Vielen Dank. Ja Mensch, das wird richtig gut gesorgt für mich, hier komme ich öfters her. Du willst hier evangelisieren, Europa mit dem Evangelium erreichen, geh erstmal in Konvent. Geh doch erstmal in Buße für ein paar Monate und wenn du dann richtig heilig bist, ja, dann kannst du mich gebrauchen. In dem Moment, als er so ganz massiv mit Schuldgefühlen zu kämpfen hatte, kam ein junger Mann und hat gesagt, sagen Sie mal, Sie haben doch gerade so einen Zettel verteilt. Und er sagte, ja, das habe ich. Können Sie es bitte erklären? Nein, das kann ich nicht. Lassen Sie mich in Ruhe und geht weiter. Und der Mann verfolgt ihn und stoppt ihn wieder und sagt, bitte erklären Sie mir doch den Zettel. Er sagt, schreit ihn fast an, nein, ich werde den Zettel nicht erklären. Lassen Sie mich in Ruhe, ich habe andere Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss. Und er geht weiter und der Mann verfolgt ihn und sagt, wenn Sie mir diesen Zettel jetzt nicht erklären, das geht nicht. Und in dem Moment kann er diesen Mann zum Glauben an Jesus Christus führen. Jesus hat ihm gezeigt, egal wie stark deine Schuldgefühle sind, lass dich davon nicht blockieren. Konditionierungen haben viele Menschen, dass sie Schuldgefühle mit sich herumschleppen, die sie gar nicht haben müssen. Es sagt die Schrift, dann komme ich gleich zu der Stelle, in Hebräer 8, Vers 12, Gott wird alles Ungerechtigkeit, all unsere Schuld nie mehr gedenken. Er wird sie vergeben. Wir als Menschen haben es dann nicht ganz so einfach wie Gott, denn Gott kann vergeben und vergessen. Wir können uns zwar selber vergeben, aber nicht vergessen. Und darum leben viele Menschen mit Blockaden in ihrem Leben aus der Vergangenheit oder auch aus der jüngeren Vergangenheit. Ein Beispiel aus der Bibel, das habe ich euch hier angeschrieben, ist hier ein Mann, der auch so ein hammermäßiger Kämpfer war. Er hat vieles für Gott bewegt. Ihr kennt ihn, Petrus. Und dann kommt diese Geschichte, als er Jesus verleugnet. Ich möchte ein paar Verse daraus vorlesen, um euch einfach zu zeigen, dass Gott schon diese Konditionierungen im menschlichen Herzen kennt. Petrus folgt Jesus nach, geht in diesen Palast des hohen Priesters, setzt sich dort im Feuer irgendwo mit hin und eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers da sitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit, natürlich war der auch mit ihm zusammen. Er ist doch ein Galiläer, seine Sprache verrät ihn. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte der Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und er weinte bitterlich. Ich stelle mir die Frage, ich möchte jetzt nicht diese Verse interpretieren, ihr habt viele Predigten gehört, klasse Lehrer hier. Ich möchte nur mir die eine Frage stellen, wie ging es Petrus danach? Hatte er Schuldgefühle? Ja, er hat bitterlich geweint, er ging sofort in Buße, aber es hat ihn eingeholt. Und die Frage für mich ist, Jesus hat es verbunden, er hat ihn konditioniert mit dem Krähen eines Hahnes. Eigentlich eine Sache, die nichts mit dem anderen zu tun hat. Ein Hahn kräht und er erinnert sich an seinen tiefsten Moment seines Lebens als Christ, können wir jetzt sagen, er hat Jesus verleugnet, genau dann, wann er am meisten gebraucht hatte. Könnt ihr euch vorstellen, er hat ja nicht in Stuttgart gelebt. Er hat irgendwo auf dem Dorf gelebt, wo es überall Hähne und Gockel gibt. Jeden Morgen, 4 Uhr, 5 Uhr, bevor die Sonne aufgeht, gackert der Gockel und es durchzuckt ihn, wie bei mir die Tür daheim. Und er denkt an sein Versagen, wie er Jesus verleugnet hat, wie er nicht zu ihm gestanden hat, obwohl er gesagt hat, egal was passiert und wenn mich das Leben kostet, ich stehe zu dir. Könnte ich mir vorstellen, jeden Morgen aufzuwachen mit dieser Konditionierung deines eigenen Versagens, Schuldgefühle vor deinen Augen? Petrus schreibt es einiges Monate, Jahre später in seinem ersten Kapitel seines Briefes, Kapitel 5, Vers 8. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Und vielleicht in Klammer hat er gedacht, und manchmal kann er auch krähen wie ein bescheuerter Hahn und versucht zu verschlingen, wen er verschlingen kann. Er kennt die Macht, die Kraft des Feindes. Er hat eines vor. Er will uns blockieren. Er will uns Käfige einstellen. Und er will nicht, dass wir heil werden von unseren falschen oder blockierenden Schuldgefühlen. Johannes, der damals auch in diesem Palast mit dabei war, ein Jünger, der sehr alt wurde, er schreibt in den Offenbarungen, der Feind geht umher, Tag und Nacht vor Gottes Thron und versucht, die Geschwister zu verklagen. Er kennt die Realität, die Macht des Feindes. Und der Feind hat eines vor. Er will, dass wir uns von blockierenden Schuldgefühlen lähmen lassen und nur noch zu müden Reaktionären unseres eigenen Defizites werden.
Aber Gott möchte, dass du zu einem Revolutionär wirst durch seine Gnade. Und das ist das, was ich heute Morgen euch nahebringen will. Was heißt es, durch Gottes Gnade rekonditioniert zu werden? Manche von euch haben Psychologie studiert, manche Seelsorge. Und das ist eine tolle Sache. Seelsorge aber heutzutage in Deutschland sehe ich mit ganz großen Bauchschmerzen. Warum? Menschen kommen in die Seelsorge und ich als Seelsorger habe die Verantwortung, dass er, wenn er geht, mit einem viel besseren Gefühl geht. Dass er wieder stolz hinausgeht, dass er mit einer gewissen Heilung hinausgeht. Und was passiert dann? Er erzählt seine Geschichte, er erzählt dann seine Schuld und man versteht ihn. Man versteht seine Situation und man bagatellisiert manchmal auch die Schuld. Und das ist die große Gefahr in Seelsorge, wo ich denke, das ist nicht geistlich, es ist nicht Gott gewollt, denn meine Schuld, die könnte kein Blut, das in allen Venen der Welt pulsiert, heilen oder vergeben oder sühnen. Wenn ich mir nicht bewusst werde, wie dramatisch meine Schuld ist, dann werde ich nie die Gnade verstehen. Und solchen so eine Art Ansatz von Seelsorge, der nur Gott als den Vater, der versteht, darstellt, unterminiert die Gnade Gottes, ridikulisiert das Kreuz, was es bedeutet. Aber wenn ich verstanden habe, wie gravierend meine Schuld ist, dann kann ich verstehen, wie befreiend seine Gnade und seine Größe ist. Du sagst, wie kann ich das ganz konkret machen? Wie kann ich meine Schuldgefühle, wie können die rekonditioniert werden? Wie kann ich heil werden? Und da hat Jesus Petrus vorbereitet. Einfach ein Kapitel vorher, Kapitel 21, da hat er Petrus zu sich genommen und hat zu ihm gesagt, du Petrus, der Feind hat versucht und er wird es versuchen, euch zu sieben. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann mal wieder gestärkt bist, frei von Blockaden, dann stärke deine Brüder. Jesus hat etwas gemacht. Er hat gesagt, ich bete für dich. Wenn du eine Rekonditionierung von blockierenden Schuldgefühlen möchtest, dann ist der erste Schritt, bete. Bete für dich oder bete auch für andere. Jesus hat es hier für Petrus gemacht. Er hätte ja sagen können, jetzt bin ich gekränkt, jetzt bin ich eingeschnappt, jetzt bin ich verletzt, er verleugnet mich, aber Jesus betet, der Gott, der die Welt gemacht hat, betet für Versager. Weißt du, tut du das auch, wenn andere Leute an dir versagen, wenn andere Leute dich verletzt haben, wenn andere Leute dich ridikulisiert oder gemobbt oder hinten angestellt haben, dich nicht nach der Meinung gefragt haben. Oft leben wir so, ich zahle es dem heim. Oder innerlich denkt man, ja, irgendwie muss er spüren. Ich hoffe, er bekommt Schuldgefühle mir gegenüber. Hoffentlich sieht er irgendwann ein und kommt zu mir und entschuldigt sich. George Furrer, den ich vorher erzählt habe, er hat 100.000 von jungen Leuten für Missionen mobilisiert. Zu seinem Team gehören 4.000 vollzeitig Angestellte und vielleicht nochmal so viel Kurzzeitler. Und er sagt, mir ist so viel passiert. Die Leute haben mir so viel an den Kopf geworfen und ganz wenige kamen und haben ihre Schuld eingesehen. Aber ich habe gelernt, von Herzen zu vergeben und das hat mir Freiheit gegeben in meinem Herzen und das hat die Mission vorangebracht. Willst du in deinem Umfeld Menschen positiv beeinflussen? Möchtest du, dass das Evangelium in Stuttgart bekannt wird? Ist die Evangelisation nicht immer der beste Weg? Der beste Weg ist, wenn Menschen an dir versagen, dich verletzen. Und wenn du dann ganz anders reagierst, proaktiv reagierst, mit Vergebung, mit Verständnis, mit Liebe. Genau das hat ja Jesus gemacht. Seine Liebe ist ist genau dann zur Höchstform aufgelaufen, als wir noch Sünder waren, lesen wir in Römer 5, Vers 8. Darum, geh mit Menschen, die vielleicht dich schlecht konditioniert haben oder die dein Leben blockiert haben oder dein Leben mit Ballast belegt haben, vergib von ganzem Herzen. Wenn du es nicht kannst, fang an zu beten. Und dann wirst du merken, du selber erlebst eine innere Heilung. Du wirst freigesetzt. Aber der hat es doch nicht verdient, wenn ich immer noch lieb zu ihm bin, verständnisvoll. Hast denn du die Gnade Gottes verdient? Gottes Liebe, seine Heilungskraft läuft zur Höchstform an auf, als wir noch Sünder waren. Nichts rekonditioniert so gewaltig wie diese weitergegebene Liebe Gottes, die er uns zugesprochen hat. Da war in Spanien vor vielen Jahren, man erzählt die Geschichte eines Vaters, der seinen teenagenden Jungen, es war furchtbar, er war in Drogen drin, Mediengeschichte, er hat es nicht mehr ausgehalten, so mit 17 Jahren hat er gesagt, Paco, geh einfach, ich will dich nicht mehr sehen. Und der Paco nimmt sein Sach und geht weg. 20 Jahre vergehen und der Vater denkt an seinen Sohn, denkt, Mensch, ich würde meinen Sohn gern sehen, weiß nicht, wo er ist, weiß nicht, was er treibt, kein Kontakt mehr. Und so schreibt er in El Mundo, in Madrid, in der Zeitung, einen großen Artikel rein, Paco, alles ist vergeben. Bitte sehe mich im Hotel Montana am Montag in einem Monat, diesen Tag, dein Papa. Es vergehen Tage, es vergehen Wochen. Er denkt, wird Paco das gesehen haben? Wird irgendjemand ihn darauf hingewiesen haben? Wo ist er? Ist er noch in Spanien? Und dann kommt dieser Tag und er geht morgens sehr früh los, geht nicht mit der U-Bahn, sondern läuft die Straßen hin zu dem Hotel Montana und denkt, ja, jetzt müsste ich eigentlich durch sein können zum Hotel. Wird er dort stehen? Und dann kommt er um die Ecke und sieht vor dem Hotel einen Riesenauflauf. Und er denkt, oh, war da jetzt eine Konferenz? Habe ich einen schlechten Termin rausgefunden? Und als er nahe näher rankam, merkt er, das sind alles junge Männer mit dem Namen Paco, die warten, dass ihr Vater auf sie zugeht, dass Heilung geschieht. Es ist eine Geschichte, die so passiert ist und nicht erfunden ist. Heilung schenkt Gott dort, wo wir auch anderen Leuten freisetzen und vergeben, auch wenn sie nicht um Vergeben gefragt haben. Aber was machst du jetzt selber, wenn du sagst, ich selber habe mit Schuldgefühlen zu kämpfen, ich habe mit Selbstvorwürfen, mit meiner eigenen Vergangenheit, Dinge, die ich nicht loslassen kann. Und da muss ich kurz noch ein bisschen ausholen, dann komme ich schon zum Punkt. Lukas, der diese Geschichte erzählt, alle Evangelisten erzählen diese Geschichte, er war so der geistliche Sohn von Petrus. Petrus hat ihn zum Glauben geführt und er hat Petrus lange begleitet. Und Lukas hat ja Jesus nie gesehen. Lukas war nie dabei. So hat er all sein Evangelium aus den Quellen von Petrus. Wir können das Lukas eigentlich das Petrus-Evangelium nennen. Und ich kann mir vorstellen, diese Männer waren irgendwann auf einer Missionsreise unterwegs gemeinsam und Lukas fragt, er war so der Wissenschaftler, der alles systematisch aufgeschrieben hat. Man sieht es in der Apostelgeschichte und fragt ihn, du Petrus, was war so diese schlimmste Stunde in deinem Leben? Was hat dein Leben negativ blockiert? Und hat ihm die Verleugnung erzählt. Und er sagte, und ich saß damals in diesem Vorhof des hohen Priesters, und da kommen ein paar Mädchen und fragen mich, und ich bin ganz weich geworden. Und weißt du was? Und in dem Moment schaut mich Jesus an. Und nur er erzählt das. Hier steht es, da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Nur Petrus wusste das. Nur Lukas erzählt uns das. Warum? Jesus war es wichtig, Petrus in die Augen zu schauen. Ich habe immer gedacht als Mensch, ja, er hat ihm in die Augen geschaut und gesagt, siehst du, habe ich dir gesagt, ich habe recht gehabt. So haben wir es oft mit unseren Kindern gemacht, wenn was gemacht haben, was sie nicht sollten. Gucken wir es genau an, dann wussten sie, ja, sie waren nicht gehorsam, das sind die Konsequenzen. Ja. Wir haben sogar noch weiter, wenn man so Pastoren ist in Spanien und da kriegt man hohen Besuch, wenn so der Roland Krumm mal kommt, er kam leider nie, dann will man natürlich, dass die Familie, Vorzeigefamilie ist, drei Kinder und dass sie dann parieren. Aber die Kinder sind ja nicht dumm. Die kriegen das mit und genau in dem Moment benehmen sich einfach Schäps. Ja? Und dann kam die rein und dann kam der Besuch und dann haben sich irgendwo gezickt oder gebockt und wir wussten, wir müssen sie ganz scharf anschauen. Und dann wussten sie, wenn sie jetzt nicht parieren, dann hat es dramatische Konsequenzen. Also man kann mit Augen leiten, ja. Jesus sagt es ja auch, Gott, ich kann nicht mit meinen Augen leiten. Aber ich glaube, dieser Blick ist dieser Blick, wenn Leute gerade jung verliebt sind, sich tief in die Augen schauen und sagen, ich hab dich lieb. Jesus wusste, Petrus wird sich selber fertig machen. Was soll ich jetzt ihn kritisch anschauen? Er wusste, dieser Mann, der braucht nur eines. Diesen Blick des liebenden Vaters sagt, Petrus, ich weiß, der Feind ist mächtig, aber wir stehen das hier zusammen durch. Wenn du mal draußen bist, ich brauche dich, um die Gemeinde aufzubauen. Es war dieser seelsorgerliche Blick. Ja, Petrus, er war schon Haudegen. Petrus war jemand, der sehr viel bewegt hat, der sehr viel gekämpft hat. Und manchmal hat er so eine Lektion gebraucht. Vielleicht eine der schönsten Lektionen über was ist diese Gnade Gottes, dieser gnädige Blick, ist vielleicht genau im Garten Gethsemane, als Jesus gefangen genommen wird. Er hat irgendwas Komisches gesagt über Schwerter, über sonst was. Und dann kam auch die hohe Priester, der Diener, dem fällt das Ohr ab. Und dann nimmt Jesus lang das Ohr an und heilt es. Und er heilt da nicht nur das Ohr dieses Dieners, sondern er vernichtet auch alle Beweise, die es gegen Petrus geben könnte. Ich habe da vielleicht diese eine Stelle, die ganz interessant sind. Ich gehe gar nicht mit PowerPoint richtig durch. In 2. Korinther 5 lesen wir, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in Jesus die Heilung, die Gerechtigkeit bekommen, die vor Gott bestehen kann. Kurz zurück zu Petrus. Er hat das Ohr abgeschlagen. Sehr wahrscheinlich war es er. Und überlegen wir, die Römer, die war ein Staat, gesittete Menschen, und sie haben dann gesagt, wir gehen jetzt den ganzen Jüngern nach, Rebellion gegen die Staatsmacht, und sie fangen Petrus. Und sie bringen vor den Richter, hypothetisches Gerichtsverhandlung, und sie sagen, Todesurteil wegen Rebellion gegen die römische Besatzungsmacht. Ganz logisch könnte es so passiert sein. Und dann sagen sie, jetzt bringen wir den Zeugen rein. Der Sardiner kommt herein, da ist er. Sein Ohr war abgeschlagen. Er erzählt es, ja, aber irgendwie, nein, das müssen wir nicht wissen. Das Ohr wurde abgeschlagen, ja. Und dann kommt der Arzt herein und sagt, wir brauchen einen Arzt, der das Ohr untersucht. Und er sagt, wissen Sie, dieses Ohr ist in den letzten 3-4 Monaten nicht abgeschlagen, nicht angenäht worden. Also Freispruch aufgrund von fehlenden Beweisen. Als Jesus am Kreuz starb, hat er uns all unsere Schuld vergeben. Und als er auferstanden ist, hat er alle Beweise, die es gegen uns geben könnte, vernichtet. Darum darfst du ohne blockierende Schuldgefühle leben. Wenn Jesus sagt, ich vergebe dir, dann gilt das jetzt und gilt das ganz und gilt das ganz tief. Vielleicht sagst du, ja, ich empfinde das nicht. Ich weiß, dass das so stimmt, aber ich empfinde es in meinem Leben nicht. Theologisch ja, aber ganz tief in meiner Gehirnwinde, in meinem Herzen. Ich habe immer wieder mit blockierenden Schuldgefühlen zu kämpfen. Ich habe es verdorben mit meinen Kindern oder irgendwas, was dich belastet, irgendwelche Süchte. Ich finde es interessant, die Geschichte mit Petrus geht ja weiter. Als Jesus auferstanden ist, da kommen die Frauen zum Grab. Und die Frauen sagen, und der Engel und Jesus sagt zu den Frauen nicht, wisst ihr was, jetzt macht eine Riesenevangelisation, weil ich bin auferstanden und sagt der ganzen Welt. Sondern er sagt zu den Frauen, geht hin zu den Jüngern und geht bitte zu Petrus und sag, ich will ihn treffen. Jesus, der Retter der Welt, nach seiner Auferstehung, hat ein Interesse, mit Petrus sich zu treffen. Und das sind Leute, blockiert vielleicht von manchen schlechten Erfahrungen, die gehen weg. Da sind manche Jünger, die gehen Richtung Emmaus und Jesus geht ihnen nach. Und als er mit ihnen redet und ihnen die Größe Jesus im Alten Testament aufzeichnet, packt sie es, sie drehen um, gehen nach Jerusalem und kommen zu den Jüngern und sagen, wisst ihr was? Und dieser Jesus ist schon Petrus erschienen. So kleine Zeilen in der Bibel zeigen uns, wie Jesus mit Petrus umgegangen ist. Er hat Interesse, dass Petrus von blockierenden Schuldgefühlen freigesetzt wird, Heilung erlangt. Und Jesus und Petrus hat es auch bekommen. Aber dann ist Jesus kurz vor der Entrückung und Petrus weiß, mir ist vergeben, so wie George Furber, aber innerlich irgendwie sind noch diese Konditionierungen. Er geht zurück nach dem See Genezareth, dort ist er am Fischen mit anderen 3 Jüngern, zurück, back to the roots, was sie immer gemacht haben. Und in dem Moment kommt Jesus und er fischen sie und er fragt ihn 3-mal diese Frage, ihr kennt das ja, hast du mich lieb, bist du bereit, dein Leben für mich zu investieren, liebst du mich, mehr Agapes, liebst du mich über alles andere? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, ich habe dich lieb. Und dann sagt Jesus, ich brauche dich als Leiter in meiner Gemeinde. Und dann lesen wir in Johannes, ganz interessant, dass dieser Moment früh am Morgen war. See Genezareth, ich weiß nicht, aber ganz gewiss war da irgendwo ein Hahn, der gekräht hat. Und Jesus hat diese Konditionierung in der Hirnwinde in Petrus Leben neu konditioniert, dass wenn er morgens den Hahn hört, nicht zusammenzuckt und an sich, an sein Versagen erinnert, sondern dass es ihn warm ums Herz fließen denkt, dieser Jesus hat mir total vergeben. Er hat mir gesagt, ich habe dich lieb, nicht nur diese Agape-Liebe, ich habe dich lieb als Freund, als Kollege. Und diese Gnade, die hat ihn durchströmt und die hat ihn begeistert und die hat ihn freigesetzt von seinen blockierenden Schuldgefühlen. Darum meine Frage, das ist diese Stelle in Johannes 21, Vers 4, das war früh am Morgen, bestimmt war da irgendwo ein Hahn. Meine Frage an dich heute Morgen, und ich bitte das Musikteam, ihr könnt schon vorkommen, vielleicht ein Lied singen, bevor wir jetzt ins Abendmahl gehen. Als Vorbereitung auf das Abendmahl, gibt es irgendein Krähen, das bei dir irgendwo blockierende Schuldgefühle auslöst. Es kann eine Vergangenheit sein, es kann eine Sünde sein, es kann eine gewisse Sucht sein. Du darfst wissen, Jesus vergibt und vergisst von ganzem Herzen. Und die zweite Frage, die ihr vielleicht auch mit nach Hause nehmen könnt: Welche Konditionierung aus der Vergangenheit brauchen Heilung? Wir sind hier eine Gemeinde, wo du kommen darfst, ehrlich sein kannst, sagen, es durchzuckt mich immer wieder. Es gibt Blockaden in meinem Leben. Es gibt Dinge, da ich nicht fertig werde. Bring sie zu Jesus. Sei ehrlich darüber. Und du wirst merken, wie er dir Heilung zusprechen wird. Wir singen gemeinsam, glaube ich, noch ein Lied.